온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 465. Mit und neben Geburtstagspartys, technischen Problemen mit einem kaputten Studioserver und Verkehrsstaus aufgrund von Ferienbaustellen hat sich die Redaktion bei Laune gehalten. Und so präsentieren wir euch heute das Onda-Info 465. Nach der Meldung zur US-Migrationspolitik geht es auch gleich los mit zwei Beiträgen. Ein Interview mit dem feministischen Netzwerk Socorristas aus Argentinien führten unsere Kolleginnen von den Lateinamerika-Nachrichten. Zwei Aktivistinnen berichten hier, wie sie Schwangerschaftsabbrüche begleiten und für deren Legalisierung kämpfen. Wir bleiben im Süden des Kontinents. Während in Deutschland erst Anfang Juli einer Verlängerung der Glyphosat-Zulassung zugestimmt wurde, gibt es in Uruguay ein neues Gesetz, welches unter anderem die Biobäuerinnen unterstützen soll. Onda war vor Ort und berichtet. Damit geht es auch schon los. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Washington. Mitte Juli fand während einer Anhörung über den Umgang der US-Migrationsbehörde mit geflüchteten Kindern eine Protestaktion gegen die Migrationspolitik der Trump-Administration statt. Dazu aufgerufen hatte die katholische Menschenrechtsorganisation Franciscan Action Network. 70 AktivistInnen, viele von ihnen Nonnen, wurden dabei im Washingtoner Kapitol verhaftet. Sie hatten mit Bildern von in Haftzentren der Migrationsbehörde gestorbenen Kindern protestiert. Kongressabgeordnete, welche die Haftzentren besucht hatten, sprechen von menschenunwürdigen Bedingungen. Minderjährige werden von ihren Eltern getrennt interniert. Oftmals hätten die Kinder über Wochen keine Möglichkeit zu duschen und müssten zum Teil ohne Decken auf Betonböden schlafen, berichteten die Abgeordneten. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez verglich die Haftzentren sogar mit Konzentrationslagern. Seit Dezember 2018 sind mindestens 6 Minderjährige während oder kurz nach der Haft verstorben. 2 Tage vor der Protestaktion der Nonnen blockierten MigrantInnen und jüdische AktivistInnen den Zugang zur US-Migrations- und Zollbehörde. Sie erinnerten an deren Umgang mit den aus Nazi-Deutschland während des Holocaust fliehenden Juden. Darüber hinaus forderten sie den dauerhaften Schutz und einen respektvollen Umgang mit den 11 Millionen in den USA lebenden MigrantInnen. Ebenfalls Mitte Juli erklärte die französische Großbank BNP Paribas ihren Rückzug aus der Finanzierung der Haftzentren der Migrationsbehörde. Dem massiven Druck von MenschenrechtsaktivistInnen haben bereits 5 weitere Großbanken, unter ihnen The Bank of America und Wells Fargo, nachgegeben. Aufgrund der massiven Deinvestwelle verliert die private Gefängnisindustrie der USA in den nächsten Jahren knapp 2 Milliarden Dollar und somit mehr als 70% ihrer Finanzierung.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo.
Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres.
Ni vírgenes ni madres.
Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras.
Por nosotras.
Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión.
Misógina opresión.
Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre.
Nuestro vientre.
No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos.
Nuestros derechos.
Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina.
In der Geschichte Lateinamerikas sind solidarische Gruppen und Bewegungen immer wieder dort, wo der Staat abwesend ist. Eine dieser Gruppen ist das Netzwerk Socorristas en Red. Socorrista heißt übersetzt so viel wie die Retterin. Die Socorristas haben sich vernetzt, um die fehlende Möglichkeit einer legalen, sicheren und kostenlosen Abtreibung in Argentinien aufzufangen. Immer wieder wurden in Argentinien in den letzten Monaten Fälle von vergewaltigten Mädchen bekannt, die dazu gezwungen wurden, Kinder auszutragen. Wo der Staat das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, begleitet der Zusammenschluss mehrerer feministischer Kollektive Frauen und Queers Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden. Unsere Kolleginnen von den Lateinamerika-Nachrichten sprachen mit Cecilia Braga und Rosa Maldonado. Beide kommen von der feministischen Gruppe La Revuelta aus Neuquén und waren in Berlin auf der Suche nach internationalen Kooperationen. Cecilia Braga hat ihre Abschlussarbeit über Abtreibung in Argentinien geschrieben und kam deshalb in Kontakt mit La Revuelta, wo sie seitdem engagiert ist. Seit Januar 2018 ist sie Teil des Kollektivs und begleitet Frauen und Queers, die abtreiben wollen. Abtreibung ist in Argentinien illegal, so wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern. Ihr begleitet Frauen und Queers, die sich dazu entschieden haben, es dennoch zu tun. Trotzdem tretet ihr öffentlich und mit vollem Namen auf. Cecilia, wie kommt es dazu?
Y nosotras siempre decimos que nuestro activismo socorrista es un activismo arriesgado.
Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir verstecken uns nicht. Unser Aktivismus ist riskant. Wir und die Frauen, die wir begleiten, riskieren viel. Die Abtreibungen an sich sind aber nicht wegen der dabei verwendeten Medikamente riskant, sondern weil sie heimlich stattfinden. Die Frauen sterben nicht an den Medikamenten, sondern an unsicheren Methoden.
Wie entstand das Netzwerk der Socorristas?
Wir kommen von La Revuelta, der ersten Organisation in Argentinien, die die sogenannte Rosa Hilfe angewendet hat. La Revuelta gibt es seit 2001 und seit 2013 gibt es die Rosa Hilfe in Neuquén. Im gleichen Jahr hat dieses Kollektiv die Entstehung des nationalen Netzwerks der Socorristas angestoßen. Das Netzwerk wuchs und gewann an Sichtbarkeit. Seitdem gibt es einmal im Jahr ein argentinienweites Plenum. Dort treffen sich alle 52 Socorristas-Gruppen, um verschiedene Themen zu diskutieren.
Ihr erwähnt die Rosa Hilfe. Was ist das? Und wie wird dabei vorgegangen?
Die Rosa Hilfe haben wir von Aktivistinnen in Frankreich übernommen. Es ist eine Möglichkeit, Frauen mit Abtreibungswunsch zu begleiten. Es gibt 4 Schritte. Zuerst werden die Frauen telefonisch beraten. Dabei geht es darum, ihnen die Ängste zu nehmen und sie wissen zu lassen, dass wir sie begleiten und eine Lösung finden werden. Der zweite Schritt ist ein Workshop, in dem wir alle nötigen Informationen zur Abtreibung mit Medikamenten bereitstellen. Diese Medikation ist von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Wenn wir all diese Informationen an die Frauen weitergeleitet haben, füllen wir einen Vertrag aus. Eine politische Vereinbarung des Netzwerks der Socorristas. Danach folgt die eigentliche Abtreibung und die anschließende medizinische Kontrolle. Wir beraten nicht nur und stellen in Workshops Informationen zur Verfügung. Wir begleiten auch den Moment der Abtreibung telefonisch und haben dafür Personen in Bereitschaft.
Wer organisiert die Workshops?
Es un taller que lo puede dictar cualquier persona que conozca cómo se hace. Nosotros somos como muy.
Jede Person, die die Vorgehensweise kennt, kann den Workshop geben. Ich selbst bin Psychologin, die Mehrheit der Socorristas sind Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen oder arbeiten im Gesundheitswesen. Wir bilden auch Frauen aus, die lernen wollen, Abtreibungen zu begleiten. Letztes Jahr wurde die Bewegung größer und wir sind von 30 auf 52 Gruppen angewachsen. Es ist eine Herausforderung, Schulen für Socorristas aufzubauen und an abgeschiedene Orte des Landes zu reisen. Manche Frauen können nicht 600 Kilometer weit reisen, um den Workshop zu besuchen. Es war eine strategische Überlegung, diese Schulen aufzubauen, damit neue Gruppen entstehen.
Allein in Neuquén begleitet ihr durchschnittlich 25 Frauen pro Woche. Wie oft finden dann die Workshops statt?
En el caso de Neuquén, que es una de las provincias que más acompaña, tenemos talleres todos los días, incluso a veces dos por día, y hacemos.
In Neuquén, eine der Provinzen, in der am meisten Frauen bei Abtreibungen begleitet werden, geben wir jeden Tag Workshops, manchmal zweimal am Tag. Und wir machen Gruppentreffen mit 5, 6 oder mehr Frauen. Manchmal, wenn das Telefon heiß läuft, bieten wir sogar noch mehr Treffen an. Andere Provinzen, in denen ebenfalls viel begleitet wird, sind zum Beispiel Córdoba, Buenos Aires und Tucumán.
Und wie finden die Personen, die abtreiben wollen, zu euch?
Es gibt hilfsbereite Ärzte und Ärztinnen, die unseren Kontakt weitergeben. Da gibt es einen Widerspruch, denn in Fällen von Vergewaltigung oder gesundheitlichen Problemen könnten sie einen legalen Schwangerschaftsabbruch gewährleisten. Warum also verweisen sie die Frauen an uns? Wir verlangen deshalb manchmal vom Gesundheitssystem Hilfe. In anderen Fällen wissen wir, dass da nichts geschehen wird und begleiten. In Neuquén haben wir außerdem unglaublich viel Infomaterial verteilt. Zudem werden wir auch zu Gesprächen in Schulen eingeladen und bieten immer wieder Workshops an. In diesem Jahr haben wir eine beeindruckende Zahl von Workshops in verschiedenen Schulen gegeben. Was für ein Widerspruch, oder? Einerseits ist Abtreibung illegal, andererseits bieten sie Gesprächsrunden in staatlichen Institutionen an.
Und weiß die Regierung von euch? Wie gehen sie damit um?
Ja, in Neuquén weiß die Regierung von uns. Wir werden von den Schulen eingeladen, um über Gewalt zu sprechen. Aber die Jugendlichen wollen mehr wissen, wie wir das machen, wie wir begleiten. Also geben wir ihnen entsprechende Informationen. Es ist beeindruckend, wie sie darüber reden wollen.
Rosa Maldonado ergänzt.
Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Rahmen der Illegalität den informellen Markt fördert. Nicht nur was die Medikation angeht, sondern auch die Praxis der Abtreibung. Es gibt Ärzte, die sich für Abtreibungen teuer bezahlen lassen. Andererseits gibt es auch Beschwerden vom Personal gynäkologischer Abteilungen, denen Misoprostol nicht einmal für die beiden Fälle zur Verfügung steht, in denen Abtreibung legal ist. Die Kindermütter sind da ein weiteres sehr deutliches Beispiel für die Abwesenheit des Staates. Vor 2 Wochen gab es in einem solchen Fall ein Urteil. Der Fall des Arztes aus Cipolletti, der eine junge Frau, die vergewaltigt wurde, betreut hat. Sie hat sich danach an uns gewandt. Sie wurde von der Polizei ins Krankenhaus geschickt und hat sich dort einem Pro-Leben-Gynäkologen gegenübergesehen. Dieser hat ihr nicht nur die Abtreibung verweigert, sondern auch noch eine begonnene Abtreibung gestoppt und später eine Geburt eingeleitet. Der Fall ist sehr bekannt geworden, denn es war der erste Fall, in dem ein Arzt verurteilt wurde.
Las mujeres feministas, a Cristina le decimos, no más abortos clandestinos, al grito de misoprostol, 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 ese gran medicamento.
Jedes Mal, wenn ihr eine Abtreibung begleitet, werden einige Daten erhoben. Erstellt ihr Statistiken über die Zahl der Frauen und Queers, die sich an euch wenden und die ihr begleitet. Warum?
Nosotras llenamos una protocola, que es un acuerdo político que tenemos en toda la red.
Ja, wir systematisieren das. Die Daten und Statistiken sind auf unserer Webseite abrufbar. Diese Informationen dienen auch dazu, Mythen zu widerlegen. Zum Beispiel gibt es viele religiöse Frauen, die dennoch abtreiben. All diese Daten haben wir beispielsweise zum Kongress mitgebracht, als dort 2018 über die Legalisierung der Abtreibung debattiert wurde.
Millionen Menschen warten darauf, dass der Gesetzesentwurf zur freiwilligen Unterbrechung der Schwangerschaft verabschiedet wird. Wie ist die Zukunft des Socorristas, falls dies endlich geschehen sollte?
Que salga o no la ley para nosotras no, no implica que sigamos o no.
Ob das Gesetz kommt oder nicht, wir machen weiter. Manche Frauen, die auch zu einem Gesundheitszentrum gehen könnten, um abzutreiben, sagen, nein, ich mache das lieber mit euch. Denn sie wissen, dass sie bei uns betreut werden, dass wir da sind, dass wir sie begleiten. Es ist eine andere Art der Begleitung.
Es como otro acompañamiento.
Yo elegí y usé pastillas que me conseguí. Mi cuerpo es mío, por fin entendí que siempre tengo derecho a elegir. Pero recuerda.
Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
In Uruguay sind immerhin 13% der Agraranbauflächen ökologischer Anbau. Im Vergleich zu Deutschland mit nur gut 8% Bio der Gesamtanbauflächen ist das viel. Trotzdem ist der Verzehr von Bioprodukten nur bei einer äußerst kleinen, meist mittelständischen Minderheit die Regel. Doch es werden immer mehr. Fälle von Gesundheitsbeschwerden durch den Pestizideinsatz im Land haben viele Menschen bewogen, bei der Ernährung auf Bio umzusteigen. Während die EU die Glyphosat-Zulassung erst im Juli diesen Jahres bis 2022 verlängert hat, trat in Uruguay Anfang Juni ein neues Gesetz in Kraft, welches einen Plan hin zu einer ökologischen und nachhaltigen Agrarwirtschaft präsentiert. Wir haben uns in Uruguay umgeschaut.
Lechuga, 30. Lechuga,
sí, 30. 30.
Bueno, me despaché, hágame la cuenta. Tiene problemas, dos crespas.
Muy bien.
Y dos acelgas.
Muy bien.
Ein Sonntag im Parque Rodó im Zentrum von Montevideo. Hier findet einmal die Woche ein Wochenmarkt statt. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Gemüsemarkt mit den unterschiedlichsten Obst- und Gemüsesorten. Kräuter, Eier, Marmelade, teilweise Honig und kleinen Anzugpflanzen. Das Besondere? Hier werden ausschließlich Produkte aus ökologischem Anbau verkauft. Gustavo Gutierrez hat hier einen von den ungefähr 10 Ständen. Er erzählt uns, wie er vor 5 Jahren seinen Betrieb umstellte.
Wir haben ein Familiengut. Wir haben erst mit wenig angefangen, auch biologisch umzustellen. Wir waren konventionelle Bauern, aber uns wurde bewusst, dass es vor allem für unsere eigene Gesundheit besser ist, keine Pestizide zu sprühen. Als wir merkten, dass die Nachfrage groß genug war, haben wir angefangen, vollständig auf Bioanbau umzustellen.
Transformarnos de convencionales, irnos pasando para reconvirtiendo para la parte orgánica.
Seit 1997 gibt es ein Bio-Siegel. Dieses wird über eine Nichtregierungsorganisation von den Produzierenden, Konsumentinnen und Fachkräften gemeinsam ausgestellt. Betania Burgenio arbeitet seit 15 Jahren als Biobäuerin und hat sich über viele Jahre für eine Zertifizierung eingesetzt.
Es gibt eine Zertifizierung, die funktioniert partizipativ über den Verband für die Zertifizierung ökologischer Landwirtschaft Uruguays. Dieses Siegel ist inzwischen auch vom Ministerium akzeptiert. Wenn wir an öffentlichen Orten verkaufen, wie dem Wochenmarkt oder Supermärkten, haben wir Biobauern dann dieses Siegel, was unsere Produkte auszeichnet.
Auch Enrique Faschan berichtet von dem langen Weg, überhaupt zu einer Zertifizierung zu kommen, die anfänglich nur eine Art Ehrenkodex unter den BäuerInnen selber war. Er hat auch einen Stand im Parque Rodó. Seit über 30 Jahren baut er Biogemüse an und hat die Entwicklungen sehr genau mitbekommen.
Ich war eigentlich Pflanzengärtner. Ich züchtete Jungpflanzen für den Gemüseanbau. Diese Biopflanzen ließ ich mir dann patentieren. Später als Biobauern fingen wir an, uns einmal im Monat zu treffen. Wir trafen uns immer bei irgendwem zu Hause und eins der ersten Themen war die Zertifizierung. Wir haben die Einhaltung der Standards gegenseitig festgelegt, vor allem weil die meisten Bio aus gesundheitlichen Gründen konsumieren.
Der Anbau und Vertrieb von Biogemüse bedeutet für die kleinen Unternehmen und Familienbetriebe, dass sie verschiedene Sorten Gemüse anbauen müssen. Das ist für den Boden und das Ökosystem ohnehin besser. Außerdem machen große Mengen nur einer Sorte Gemüse bis hin zu Monokulturen hier auch keinen Sinn. Möchte man einen Stand auf dem Wochenmarkt füllen. Bauer Juan berichtet.
Wir haben hier ungefähr 40 verschiedene Sorten Gemüse, Tomaten, Zwiebeln. Die Kunst besteht darin, immer die unterschiedlichsten Angebote zu haben. Es geht nicht darum, besonders viel von einer Sorte zu haben, sondern von allem etwas. Also versuchen wir, ein möglichst breites Angebot zu schaffen.
Probleme beim Absatz gibt es, wie Betania Burgenius erklärt, aber zurzeit nicht.
Heutzutage ist die Nachfrage viel größer als das, was angebaut wird. Das wissen wir alle. Wir Biobauern verkaufen daher absolut alles, was wir anbauen.
Doch die Erträge sind oft gering. Enrique Faschan ergänzt:
Als Biobauern spritzen wir keine Pestizide. Deshalb haben wir sehr viel mehr Arbeit, den Anbau frei von Schädlingen zu halten. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel rote Zwiebeln. Ich hatte Tausende, alles in Handarbeit. Am Ende kam ich auf einen Gewinn von einem Peso pro Zwiebel.
Ein Peso, das ist weniger als 3 Euro Cent pro Stück. Und die Kunden? Wir fragen Daniel, warum er hier einkauft. Er kommt uns gerade mit 2 vollen Einkaufstaschen frischem Gemüse entgegen.
Ich habe mich schon lange daran gewöhnt, Bio zu kaufen. Die Garantie, dass man weniger Kontakt mit Pestiziden und Antibiotika hat. Außerdem ist der Geschmack ein völlig anderer.
Aber wie funktioniert Bio in der Praxis, vor Ort? Wir beschließen, Juan und Betania zu besuchen. Mit einem Bus kommt man zum Camino Maldonado, 22 Kilometer außerhalb vom Stadtzentrum Montevideo. Hinter einem kleinen, eher ärmlichen Vorort liegt das in etwa 10 Hektar große Landgut, wo die beiden mit ungefähr 8 weiteren Familien wohnen.
Ein riesiger Acker. Mangold, Kartoffeln, verschiedenste Blattgemüse sind hier angepflanzt. Es gibt zwei große Gewächshäuser, ein Gelände für die Hühner. Mittendrin stehen um die 10 selbstgebauten Lehmhäuser. Kinder spielen, die Erwachsenen sind dabei, unterschiedliche Arbeiten zu erledigen. Es werden Lehmblöcke für den Hausbau gestampft, jemand hängt Wäsche auf, der Traktor wird gerade repariert. Es ist heiß, es gibt viele Mücken und wir suchen uns einen Schattenplatz, wo wir Mate trinken und unser Gespräch fortsetzen.
Wir sind hier auf unserem Land. Wir nennen diesen Ort Guaira. Neben dem Ökolandbau haben wir noch andere nachhaltige Projekte, zum Beispiel ökologisches Bauen. Beim Biogemüseanbau sind wir zu dritt. Juan, Manuel und ich, sowie meine 18-jährige Tochter Carlota.
Juan zeigt auf das Land, vorne Acker, wo gerade der Mangold wächst. Blick in die Weite zeigt Felder. Und er berichtet.
Wir vertreiben das, was wir anbauen, direkt selber und verkaufen die Produkte auf dem Markt. Das hat den Vorteil, dass keine Zwischenhändler daran verdienen, aber auch, dass wir mit unseren Abnehmenden direkt im Kontakt sind. Wir können daher auch wissen, was sich besser verkauft und was nicht.
Seit Juni macht das Thema Landwirtschaft in Uruguay wieder Schlagzeilen. Am 6. Juni 2019 gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Biobäuerinnen, Aktivistinnen von Nachbarschaftsgärten, zivilgesellschaftliche und Umweltorganisationen und vieles mehr. Doch die Regierung hatte schnell reagiert. Sie ließ das bereits im Dezember 2018 verabschiedete Gesetz, das eine ökologische Agrarwirtschaft zu einem öffentlichen Interesse erklärt, einen Tag zuvor in Kraft treten. Ein Teilerfolg für die Agraraktivistinnen. Ein Blick in den Gesetzestext. Hier steht: Der Zugang zu Bioprodukten für alle soll verbessert, eine nachhaltige Entwicklung stärker subventioniert, eine Ernährungssouveränität und Sicherheit unterstützt, die Biodiversität bewahrt und wiederhergestellt werden. Außerdem wird der Erhalt von genfreiem Saatgut unterstützt. Wie erfolgreich das Gesetz sein wird, hängt vor allem von der gesellschaftlichen und politischen Umsetzung ab. Zunächst wurde eine Kommission gegründet. Die Mitglieder, das sind das Ministerium für Agrarwirtschaft, das Umwelt- und Gesundheitsministerium, Delegierte der Universitäten, Bürgermeister und VertreterInnen zivilgesellschaftlicher Organisationen, wie zum Beispiel die Bio-Bauernverbände. Sie sollen gemeinsam den im Gesetz festgehaltenen Plan umsetzen. Juan sieht das Ganze jedoch nicht so einfach.
Es gibt mehrere Probleme, aber das politische Problem ist die Souveränität der Staaten. Zurzeit können die Länder nicht darüber bestimmen, was sie anbauen, wie sie ihre Bevölkerung ernähren. Was hier gegessen wird, wird woanders entschieden. Heutzutage planen das Unternehmen wie Bayer Monsanto und es ist unmöglich zu erfahren, wo und wie das genau geschieht, noch weniger in einem so am Rande gelegenen Land wie Uruguay.
Bio in Uruguay. Es geht um Umweltschutz und die eigene Gesundheit, aber eben auch darum, Alternativen zu einer globalisierten, konzerngesteuerten Lebensmittelproduktion zu entwickeln.
Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel.
Niño amado, miedo el usurpador, implanto el toque de queda. Un gorila sembró el terror, cerró todas las fronteras, pero el pueblo enardecido desafió al dictador. El encuentro solidario de su líder avanzó.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.